Hallo Freunde, hallo ihr lieben Menschen, hallo ihr lieben Seelen. Ich freue mich, euch zum zweiten Mal zu meinem No Limit Podcast begrüßen zu dürfen. Heute werde ich weitermachen bei meinem von der letzten Woche übrig gebliebenen Cliffhanger. Warum ich das denn gebraucht habe, in der Sonnenberg-Klinik so auf die Mütze zu bekommen erstmal. Und ja, dann starten wir doch direkt mal. Die Frage, warum habe ich das gebraucht, ist eine Frage, die generell auf dieses Thema des Schattens abzielt. Also diese Mitpatientin, die mich so hart rangenommen hat in einem gewissen Sinne, die wirklich mich konfrontiert hat mit meinen tiefsten Ängsten, war sozusagen eine Repräsentation dieser unterdrückten Gefühle, dieser unterdrückten Gedanken, die ich die ganzen 2 Jahre lang in mir hatte. Und die dann endlich mal anschauen zu müssen und mit ihr konfrontiert zu sein und mich mit ihr auseinandersetzen zu müssen und von ihr eben auch auf den Deckel zu bekommen, wie es diese Stimmen seit 2 Jahren gerne machen wollten, hat dann sozusagen einfach etwas aufgelöst. Und ich bin einfach unglaublich dankbar dafür heutzutage, weil ohne dieses Ereignis, ohne dieses Tief nach 3 Wochen in der Sonnenberg-Klinik, wäre ich nicht in dieses unglaubliche Hoch gekommen, das danach gekommen ist. Und zwar habe ich dann genau in dieser Phase, in der es mir wirklich miserabel ging, ein Patenkind bekommen. In der Klinik ist es so, dass du neue Mitpatienten einführen musst in die Klinik, also jeder Patient bekommt, wenn er ein paar Wochen da ist und schon ein bisschen mehr Erfahrung hat, bekommt er einen neuen Patienten an die Hand gegeben, dem du dann die Klinik zeigen musst und dem du dann ein bisschen einfach so eine Kontaktperson, so eine Vertrauensperson bist für die Anfangszeit, damit der Übergang in diese neue Zeit leichter fällt. Finde ich eine super, super geniale Idee. Also ich bin der Sonnenberg-Klinik so dankbar für so viele Dinge, die da jeden Tag richtig gelaufen sind. Das ist wirklich ein unglaublicher Ort für mich. Und da lag dann halt dieser Zettel auf dem Tisch, wo drauf stand, hier, du hast ein neues Patenkind. So der Name so Sebastian. Ich so, hä? Wie kann ich denn mein eigenes Patenkind sein? Und dann hieß aber mein Patenkind auch Sebastian. Und die Begegnung mit ihm war dann so der erste Knackpunkt, wo es dann wieder so bergauf ging, weil er jemand Neues war und ich mit ihm in diesem Vier-Augen-Gespräch einfach eine ganz andere Tiefe reinbringen konnte als in der Gruppe. Weil in der Gruppe ist es mir sehr, sehr schwer gefallen und er war die erste Kontaktperson, mit der ich wirklich so mich 1:1 austauschen konnte. Das ist mir erstmal viel, viel leichter gefallen und ich konnte ihm davon erzählen, von meiner Situation und wie schwierig das für mich war. Und das hat dann ein bisschen auf mich abgefärbt, dass er da erstmal ganz unbeeindruckt war. Ja, also ich habe ihm so erzählt, dass ich echt so fast schon Angst vor dieser Mitpatientin hatte zu dem Zeitpunkt. Und er halt nur so, hä, was, wieso denn Angst? Und irgendwie hat seine lockere Haltung da dem gegenüber mich einfach sehr rausgeholt aus diesem Tief, aus diesem Loch. Und ich habe dann auch mit ihm angefangen, Tischtennis zu spielen. Es gab eine Tischtennisplatte in der Klinik und ich bin heute immer noch leidenschaftlicher Tischtennisspieler. Und das hat mit ihm damals angefangen, weil man einfach so viel Freizeit hatte. Und in jeder freien Minute haben wir uns sozusagen an die Platte begeben und sind da auch immer besser geworden. Weil wir haben damals dann auch immer gesagt, ja, wenn es denn so schwierig ist, die Psyche zu verändern, wenn es so schwierig ist, sich selbst zu verändern, dann lass doch erstmal unseren Körper verändern, weil der lässt sich viel, viel leichter trainieren und verbessern. Und heute bin ich der Meinung, dass dieses Verbessern des Körpers in so einer Phase auch automatisch die Verbesserung des Geistes nach sich zieht. Und ja, es ging weiter bergauf dadurch, dass immer mehr neue Gruppenmitglieder dazukamen und immer mehr alte Gruppenmitglieder gegangen sind. Und mir ist dann aufgefallen, was ich sehr interessant fand, dass ich zu jedem einzelnen neuen Gruppenmitglied, das nach mir gekommen ist, eine super gute Beziehung hatte, während ich zu fast allen, die vor mir schon da waren, keine so gute Beziehung hatte. Und daraus habe ich dann geschlossen, dass es mir viel, viel leichter fällt, mich auf neue Gruppenmitglieder einzulassen, als mich in eine schon bestehende Gruppe zu integrieren. So ist es mir ja auch bei der in der Schule so gegangen, dass ich da erstmal in diese Klasse reingekommen bin und da erstmal einfach mega Schwierigkeiten hatte, mich zu integrieren, während ich dann also in eine neue Klasse gehen musste, die zwar auch schon bestanden hat davor, aber wenn sozusagen irgendwas Neues reinkommt, habe ich da irgendwie, fällt es mir leichter, mich darauf einzulassen. Und dadurch, dass dann immer mehr Gruppenmitglieder gewechselt sind, habe ich dann auch eine immer bessere Beziehung zu dieser Gruppe bekommen und überhaupt zu allen Gruppenmitgliedern. Ein weiterer Faktor, der dann auch noch dazu kam, war, dass eine junge Mutter, die einen 4-jährigen Sohn hatte damals, in die Gruppe dann gekommen ist. Und ich habe zu der Zeit auch festgestellt, dass ein wesentlicher Teil meiner Widerstände in diesen 2 Jahren, in denen ich nichts zustande bekommen habe, gegen meine Mutter war. Und dass ich in der Zeit sehr, sehr diese mütterliche Liebe irgendwie vermisst habe. Und genau diese Liebe, die ich so in mir vermisst habe, ist dann repräsentiert worden und ausgedrückt worden durch diese Mitpatientin. Und die Auswirkungen, die das hatte, waren unglaublich. Also das wirklich, das war so ein tiefes Loch, das in mir vorher da war, und das dann neu erstehen konnte in einer neuen Manifestation, einer neuen Person, einem neuen Gruppenmitglied, bei der ich so stark diese bedingungslose mütterliche Liebe gespürt habe. Das war einfach unglaublich. Ich habe mit ihr genau diese emotionale Nähe, diese körperliche Nähe gehabt, die ich so lange so vermisst hatte. Und es kamen immer mehr neue Gruppenmitglieder dazu, und dann war halt irgendwann der Punkt erreicht, wo alle Gruppenmitglieder nach mir da waren. Und ab dem Zeitpunkt, auch davor schon, ab dem Zeitpunkt war es wirklich unglaublich schön. Ich weiß noch, da gab es nach irgendwie 5, 6, 7 Wochen oder so, konnte man zum ersten Mal für ein Wochenende mal nach Hause gehen. Und an dem Freitag davor war da so ein Zeitpunkt erreicht, wo es mir so dermaßen gut ging mit dieser Gruppe. Ich habe mich so gehalten, ich habe so dieses tiefe Vertrauen einfach gehabt zu dieser Gruppe. Und ich habe dann an dem Wochenende, wo ich dann daheim war, wurde ich dann halt öfters gefragt von meinen Freunden, von meiner Familie, ja, wie geht's dir denn jetzt gerade so in der Klinik? Und ich habe nur gesagt, ich bin verliebt. Ich bin verliebt. Und die so, ja, in wen? Und ich so, in meine Gruppe. Meine Gruppe war, das war unglaublich. Ich hatte so dieses unglaubliche, schöne Gefühl in mir. Der Frühling ist gekommen. Ich weiß noch, wie wir an diesem Freitag vor diesem Wochenende auf der Wiese gelegen sind und die Sonne hat gescheint und hatten danach noch eine Gruppensitzung und haben uns alle umarmt. Und es war einfach nur wunderschön. Es war das Paradies für mich. Es war wirklich unglaublich. Und genau in der Zeit, genau durch dieses Gefühl, ist das Feuer entstanden, das seitdem so krass gewachsen ist und das seitdem immer, immer, immer stärker geworden ist und das heute noch in mir brennt. Dieses eine Schlüsselerlebnis, dass Menschen einfach, dass dein ganzes Umfeld, weil diese Gruppe war ja mein Umfeld in dem Moment, dass dein ganzes Umfeld aus Menschen besteht, die du liebst, einfach dafür, dass du sie annimmst und dass du ihnen zuhörst und dass du ihnen Vertrauen schenkst und dass sie dir Vertrauen schenken, war einfach unglaublich. Also es fällt mir schwer, dafür Worte zu finden. Und das Thema Authentizität, das hatte ja diese Mitpatientin, die mir da so auf den Deckel gegeben hat, die hatte dieses Thema ja eröffnet, das Thema Authentizität, die gesagt hat, nichts an mir wäre echt. Und da ist mir auch nochmal so eine Erkenntnis gekommen. Ich weiß noch, wie ich in einer Gruppensitzung, ich hatte öfters bemerkt, dass viele Dinge, die ich nicht ausgesprochen habe, die ich durch gedacht habe, oh, okay, das kann ich nicht sagen, so aus Schamgefühlen einfach, weil ich Angst hatte, wie die Gruppe reagiert, sozusagen, die ich nicht gesagt habe, die ich im Verborgenen, die ich geheim gehalten hatte, dass genau diese Dinge dann umso krasser dann rausgekommen sind. All diese Dinge wurden gespürt in der Gruppe. Und man hat gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und dann, wo es dann rauskam, hat es dann umso mehr wehgetan, dadurch, dass ich nicht eben offen damit umgegangen bin von Anfang an. Und da kam mir dann zum ersten Mal die Erkenntnis, was ist, wenn es eigentlich ganz einfach ist? Was ist, wenn du einfach alles, was zu dir gehört und was du bist und was du empfindest, einfach direkt sofort sagen kannst und einfach sofort ehrlich damit bist? Weil in dem Fall, in dem Moment machst du dich zwar eigentlich oberflächlich angreifbar, aber in Wahrheit öffnest du dich damit in so einer Art und Weise, dass du gar nicht mehr angreifbar bist, sondern dass du einfach nur noch ehrlich bist mit dir und der Welt und dass du, das ist irgendwie ein widersprüchlicher Prozess eigentlich. Man macht sich auf, man öffnet sich, man bietet die Angriffsfläche, aber genau dadurch macht man sich erst stark. Und das ist, ja, war auch ein entscheidendes Schlüsselerlebnis für mich, wo ich, also ein Prinzip, dem ich noch heute nachgehe, einfach ehrlich zu sein, sofort, wenn du irgendwas empfindest und auch wenn du Schwierigkeiten damit hast, wenn du denkst, okay, wenn ich das jetzt sage, wenn ich dem irgendwie Ausdruck verleihe, dann stößt es auf Ablehnung, dann kriege ich Ärger, dann passieren schlimme Dinge mit mir, dass genau diese schlimmen Dinge gerade dann passieren, wenn du es eben nicht aussprichst. Das ist eine der Erkenntnisse überhaupt gewesen für mich. Ja, es sind zu der Zeit noch viele andere Dinge entstanden. Zum Beispiel das Thema Work and Travel, das Thema Ausland. Ich habe ja schon im letzten Podcast erzählt, dass ich diesen großen, großen Traum hatte, einmal ins Ausland zu gehen und auf eigenen Füßen zu stehen, Abenteuer zu erleben, Menschen kennenzulernen. Und dass ich einfach meilenweit davon entfernt war, dass ich einfach nicht imstande war, da überhaupt einen einzigen Schritt dahin zu unternehmen. Und wir hatten in der Klinik auch eine sogenannte Sozialtherapie, also mit einer Sozialtherapeutin, die sich um halt solche Angelegenheiten wie Arbeit und berufliche Zukunft gekümmert hat. Und die hat angemerkt, hey, geh doch mal einen Schritt zurück. Geh doch mal einen ganz kleinen Schritt zurück und nimm dir nicht das allergrößte Ziel vor. Weil in dem Fall war Japan ja mein großer Traum. Ich habe so den Traum gehabt, ein Jahr Work and Travel in Japan zu machen. Und Japan ist halt so eine fremde Kultur. Ich kenne halt, ich kann kein Japanisch, ich kann auch kein Japanisch lesen. Ich würde da härteste Schwierigkeiten haben, mich zurechtzufinden. Und sie hat dann einfach gesagt, probier es doch erstmal mit einem englischsprachigen Land. Das ist, hat mir dann Neuseeland und Australien vorgeschlagen und hat gesagt, das wäre doch schon authentisch genug. Authentisch genug, was glaube ich? Das wäre doch schon exotisch genug. Das waren ihre Worte. Und diese Worte weiß ich noch genau, weil sie, weil das in dem Zeitpunkt, zu der Zeit eh so ein Thema von mir war, meine Ansprüche, dass ich immer mir das allergrößte Ziel vorgenommen habe, weil ich eben mein Potenzial gesehen habe, aus jetziger Sicht. Klar, sind diese großen Ziele ein Teil von mir, aber wenn du von Anfang an als allerersten Schritt dir diese größten Ziele vornimmst, blockierst du dich damit selber. Und dieser Gedanke, eben von Japan runterzugehen, in Anführungsstrichen, zu Neuseeland. Und zu Neuseeland hatte ich schon eine gewisse Verbindung auch, weil, wie gesagt, Herr der Ringe wurde da gedreht und ich hatte auch einen Bekannten, der da ein Jahr lang schon war und der davon sehr, sehr positiv erzählt hat. Und dann ist dieser Gedanke war gesiedet und ist gewachsen und ist immer größer geworden. Ich habe dann Kontakt aufgenommen mit diesem Bekannten nochmal, habe ihn ausgefragt über Neuseeland, über seine Erfahrungen, habe mir auf seiner Homepage seine Bilder angeguckt und habe eben angefangen, diesen Film zu entwickeln über Neuseeland. Und Neuseeland, dieser Gedanke ist dann immer größer geworden. Und auch eine sehr, sehr wunderschöne Geschichte, die ich erlebt habe, war die Geschichte mit dem Stein in der Klinik, weil wir hatten eben nicht nur Sozialtherapie, Einzeltherapie, Gruppentherapie, sondern auch noch sogenanntes dreidimensionales Gestalten. Also es war im Endeffekt Bildhauern, also du konntest dir entweder einen Stein oder ein Stück Holz aussuchen und konntest da dann halt mit verschiedenen Utensilien daran rumarbeiten und irgendwelche Kunstwerke erschaffen im Endeffekt. Auch das, also diese Klinik besteht für mich aus so vielen hilfreichen Angeboten, dass echt an dieser Stelle nochmal danke an denjenigen, der diese Idee von dieser Klinik hatte und die auf einem wunderschönen Fleck gelegen ist. Oh, das ist allein bei der Erinnerung, das ist einfach wunderschön. Und ich weiß noch, wie ich mir dann einen Stein ausgesucht habe, der riesig war. Also ich konnte ihn nicht alleine tragen. Ich musste diesen Stein mit der Karre runter ins Atelier schieben. Und weil ich am Anfang überhaupt gar nicht wusste, was ich mit diesem Stein machen will und überhaupt einfach keine Ahnung, keinen Bezug zu diesem ganzen Programm hatte, habe ich einfach angefangen, da einfach wild drauf rumzukloppen mit dem Hammer. In den ersten 3 Wochen einfach nur jeden Tag, also jedes Mal, wenn wir diese 3D-Gestaltung hatten, 2-mal die Woche war das, immer mit den Hammer genommen, einfach wild drauf rumgekloppt. Und das war auch sehr repräsentativ, weil meine Haltung zu dem Stein war immer genau auch meine Haltung in der Klinik oder die Haltung zu meinem Leben generell. Also in dem Moment wusste ich einfach nichts Besseres, als einfach diesen Stein kleiner zu schlagen, weil ich einfach nicht wusste, was ich damit tun soll. Und wurde auch angesprochen von den Gruppenmitgliedern von wegen, ja, du weißt ja gar nicht, was du machen willst. Und das war ja 1:1 auch der Satz über mein Leben so. Ich weiß nicht, was ich machen will. Und dann kam dann irgendwann dieser Gedanke auch wieder, der sich dann entfaltet hat, wie diese Gedanken es immer so schön an sich haben. Und zwar war da ein Stein in dem Atelier ausgestellt von dem Therapeuten, der mich sehr fasziniert hat. Das waren so 2 Ringe, die ineinander gehangen sind, sodass du das Ding anguckst und dich so fragst, hä, wie sind diese beiden Ringe ineinander gekommen, weil es ist ja Stein, also, und die waren ja zu die ganze Zeit, also du kannst ja nicht einfach irgendwie auf und zu machen, sondern es ist einfach 2 Ringe, die ineinander hingen, und ich habe echt so gedacht, hä, wie macht man das denn, und habe dann so überlegt, so, ah, okay, das muss man so ganz geschickt, bildhauerisch so auseinander friemeln, und da ist auch wieder so mein hoher Anspruch einfach durchgekommen, und dann habe ich mir tatsächlich dieses Ziel gesetzt, okay, ich will das auch machen. Ich will auch solche 2 Ringe machen, und ich habe dann diesen Stein immer kleiner gemacht und dann ist die Arbeit an diesem Stein auch immer feiner geworden. Am Anfang habe ich noch mit dem Hammer drauf rumgekloppt, dann irgendwann habe ich mit feinen Geräten und feinem wie nennt man das denn so, dieses Schürfzeug, ach keine Ahnung. Ganz feine Meißel so dran rum geraspelt, genau das Wort hatte ich gesucht, geraspelt, und hab dann tatsächlich irgendwann das geschafft, dass da so 2 Ringe entstanden sind, die noch zusammen, die noch verbunden waren, und dass ich dann so innen rein so schürfen musste und dann irgendwann da 2 Ringe entstanden sind, und ich hab tatsächlich das geschafft. Ich habe diese 2 Ringe entstehen lassen, und das ist auch ein total geniales Sinnbild für meine ganze Zeit in der Klinik, dass es mir es gelungen ist, aus einem riesigen Stein, den ich am Anfang noch nicht mal hochheben konnte, an dem ich mich auch verletzt hatte, wo ich ihn mal auf den Boden legen wollte, also schon ein bisschen kleiner war, als ich ihn schon hochheben konnte, aber da war halt so schwer, dass ich irgendwie den Halt verloren habe und ich mir dann halt so ein bisschen den Unterarm aufgeschürft habe. Und am Ende waren das 2 Ringe, die wirklich, also von der Größe, wie beschreibe ich das, ja, so 10, 20 Zentimeter in der Länge. Also wirklich so 2 ganz normal handgroße Ringe, die du in der Hand halten konntest. Und ja, das ist einfach ein gigantischer Change gewesen, der sich da in mir entwickelt hat. Ja, dementsprechend groß waren dann die Tränen, als ich dann Abschied nehmen musste, nach genau 100 Tagen. Und ich weiß noch genau, dass das allererste, nachdem ich wieder nach Hause gekommen bin, das allererste, was ich gemacht habe, war, sofort meinen PC zu nehmen, ihn auseinanderzubauen und ihn in ganz ans andere Ende des Hauses zu platzieren, also ins Gästezimmer. Ich habe den PC abgeschraubt, habe ihn genommen, habe ihn weggetan, aus meinem Zimmer raus, weil ich wusste, okay, wenn der hier stehen bleibt, ich darf auf gar keinen Fall in alte Muster jetzt wieder verfallen. Ich muss dieses Momentum, dieses Glücksgefühl mitnehmen und in Handlungen umsetzen und versuchen, das Beste draus zu machen und wirklich jetzt, meinen Weg zu gehen und nicht mehr stehen zu bleiben. Das mit dem PC habe ich dann auch gleich als Anlass genommen, mein ganzes Zimmer komplett umzustellen. Ich habe dann so viele alte Sachen. Mein Zimmer war ja immer noch dasselbe wie es war im Prinzip mein Kinderzimmer. Es war ein Kinderzimmer. Ich hatte noch so eine Kinderlampe über dem Bett hängen und es war einfach mein Kinderzimmer. Es waren noch so viele Spielsachen, Kuscheltiere, unfassbar, die ich dann alle endlich mal ausgemistet, rausgeschmissen habe. Also ich habe ein paar Dinge noch behalten, die ich dann in eine Kiste gemacht habe und habe dann nur noch diese Dinge behalten, die mir wirklich wichtig waren, die ich wirklich noch gebraucht habe. Und habe mein ganzes Zimmer komplett umgestellt. Und wenn ihr euch schon mal mit Feng Shui beschäftigt habt, dann wisst ihr ja, dass euer Zimmer oder ja, gerade euer Lebensraum ja immer auch ein Spiegelbild eurer inneren Welt ist. Und dadurch, dass ich das umgestellt habe, hat sich dadurch auch eine neue Identität für mich dann ergeben. Und es war auch wieder so eine Manifestation einer inneren Veränderung im Außen. Also ich finde das auch immer ganz, ganz wichtig. Das ist für mich wie so ein kleiner Lifehack. Wenn du eine innere Veränderung willst, versuch sie mit äußeren Veränderungen auch anzuschieben. Also nicht immer nur auf die innere Veränderung zu gehen, weil alle sagen ja immer, ja klar, wenn du willst, dass sich im Außen was verändert, wenn du willst, dass sich deine Situation verändert, musst du dich selbst verändern, musst du dich im Inneren verändern. Aber nur auf das Innere zu gehen, ist eben auch nicht das Rätsel der Lösung, sondern die Kombination ist sehr wichtig, dass du in beiden Richtungen das Ganze anschiebst. Eine Entwicklung, die ich auch in der Klinik angefangen habe, war Sport. Ich habe, da gab es so ein Fitnessstudio in der Klinik, in dem ich jeden Tag angefangen habe zu trainieren, in der Klinikzeit schon. Und auch das war eins der ersten Dinge, mich sofort in einem Fitnessstudio anzumelden in Ulm und auch da diese Gewohnheit von jeden Tag Sport zu machen weiterzuführen und jeden Tag ins Fitnessstudio zu gehen, auch als ich wieder zurück in Ulm war. Und das habe ich auch dann noch sehr, sehr lange Zeit sehr konsequent weitergemacht. Ich habe mir eine Arbeit gesucht, ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe es tatsächlich dann geschafft, nach der Klinikzeit direkt irgendwo hinzugehen und mir einen Job zu suchen. Ich habe dann für ein Fitnessstudio, weil ich zu dem Zeitpunkt ja einen Bezug zu Fitnessstudios hatte, an einem Fitnessstudio, das neu eröffnet hat, als Promoter gearbeitet. Und hab mich auch noch angemeldet für die ambulante Therapie in der Klinik bei dem Cheftherapeuten, dem Herrn Dr. Salge, der, bei dem ich ja auch das Vorgespräch hatte und der auch immer zur Visite alle paar Wochen ins Zimmer gekommen ist und einen gefragt hat, so wie es einem so geht und wie die Entwicklung so ist. Und dessen Ausstrahlung mich eh schon lange fasziniert hatte während der Klinik. Also ich war da nicht in seiner Gruppe, sondern in einer von seinen Therapeutinnen. Und ich war dann bei ihm direkt in der ambulanten Gruppe und bin dann einmal die Woche immer nach Stuttgart gefahren, um bei ihm in der ambulanten Therapiegruppe zu sein und auch das wieder fortzuführen. Und mit jeder einzelnen dieser Handlungen, nämlich den PC rauszuschmeißen, das Zimmer umzustellen, weiter Sport zu machen, zu arbeiten, Therapie zu machen, mit jeder einzelnen dieser Handlungen habe ich diesen Zug, den ich gerade erst kennengelernt hatte in der Klinik, ich hatte mich erst kennengelernt in der Klinik. Genau diesen Zug habe ich dann auf die Gleisen gesetzt und habe jeden einzelnen Faden so fortgeführt und hab versucht, mein Leben wirklich zu verändern. Und es ist mir gelungen. Und zum allerkrönendsten Abschluss sind wir ja in diesem Sommer Weltmeister geworden. Oh mein Gott, das war auch wieder so ein geniales Sinnbild für mein Leben in dieser Zeit, dass ich alles verändert habe, dass ich alles in die Hand genommen habe, wo ich doch vorher einfach nur mich habe fallen lassen und alles nur geschehen lassen habe und halt geguckt, was passiert. Und dann habe ich die Sachen in die Hand genommen und wir sind Weltmeister geworden. Ist ein lustiger Zusammenhang in dem Fall, weil ich bin so ein großer Fußballfan. Ich habe so lange drauf gewartet, damals Oli Kahn-Fan gewesen und 2002, als er dann diesen entscheidenden Fehler gemacht hat und wir im Finale gegen Brasilien verloren haben, und das war dann auch wieder wie so eine Retourkutsche, dann 2014 im Halbfinale Brasilien komplett zersägt, Klose hat das Tor geschossen, mit dem er der alleinige Rekordtorschütze geworden ist, und ja, diese ganzen Geschichten, das ist eigentlich der Punkt, den ich hier machen möchte. Diese ganzen Geschichten schreibst du. Du schreibst diese ganzen Geschichten, die am Ende in irgendeine Richtung laufen. Und erst wenn dir das bewusst wird, kannst du diese Geschichten auch bewusst schreiben, weil wenn dir das nicht bewusst ist, dann laufen die Geschichten halt so vor sich hin und werden von deinem Unterbewusstsein gesteuert und werden auch von deinen Schatten gesteuert. Und das endet dann eben genau in diesen Situationen, wo du dann wo du leidest im Endeffekt. Und wenn du dann anfängst, dir bewusst zu werden, dass all diese Geschichten Stränge von dir geschrieben werden, kannst du auch anfangen, diese Stränge in Richtungen zu leiten, die dir gefallen, die dich exciten, die das Feuer in dir entfachen. Ja, und dann war ja das Thema Neuseeland. Ein Jahr nach Neuseeland, das war ja mein großes, großes Ziel. Aber ich hatte das Problem, dass auch nach der Klinik, auch nachdem ich diese krasse, krasse, krasse Veränderung gemacht habe, dieser Schritt immer noch riesen, riesen, riesengroß war und irgendwo noch zu groß war. Und wie oder ob ich das dann geschafft habe, nach Neuseeland zu kommen, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wir sind wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schreibt mir noch gerne einen Kommentar, was diese Folge mit euch gemacht hat, ob ihr irgendwas noch nicht verstanden habt, ob ihr eine Frage habt, ob euch irgendwas inspiriert hat. Würde mich super interessieren, was euch dazu in den Kopf kommt. Und ja, es hat mir super Spaß gemacht und wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder. Peace out.